Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Wir sprechen heute über Demokratie unter Druck, über die AfD und Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und natürlich auch darüber, was man dagegen tun kann. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der TAZ, und mit mir sind hier im Studio
Stefan Reinecke, ich bin arbeite im Parlamentsbüro der TAZ, vor allem zur SPD.
Konrad Litschko, bin Teil des Inlandsressorts und dort zuständig für den Bereich Sicherheit, innere Sicherheit.
Und ich bin Gerrit Joswig und kümmere mich momentan im Parlamentsbüro auch um die AfD.
Genau, und damit würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Die AfD hat ja in dieser Woche zwei Niederlagen vor Gericht einkassiert. Gerrit, du warst viel in Münster in der letzten Zeit, schöne Stadt, aber davon hast du wahrscheinlich nicht viel gesehen, nehme ich an, weil du im Oberverwaltungsgericht gesessen hast, wo die AfD geklagt hat gegen den Verfassungsschutz, und zwar gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Eigentlich war absehbar, dass das schiefgehen wird in der zweiten Instanz. Also die Perspektive der AfD, dass sie gegen den Verfassungsschutz ankommen. Was war eigentlich genau die Strategie der AfD bei dieser ganzen Chose?
Die AfD hat natürlich am Ende auf ganzer Linie verloren. Und die Strategie war deswegen, weil man das auch schon vorher antizipiert hat in der Parteispitze, das war sozusagen vom Prozess, wenn man da rumtelefoniert hat oder gefragt hat, war die Prognose eher düster. Und dann konnte man im Prozess relativ gut erleben, was dann die Strategie war. Und das war zunächst einmal einfach Verzögerung. Die haben teilweise Anträge Wort für Wort Protokoll gegeben, die gleich lauteten. Und damit war dann der erste halbe Prozesstag schon vorbei. Die JournalistInnen, die dort saßen und sich das anschauten, kannten am Ende die Adresse des Verfassungsschutzes in Köln auswendig, Merianstraße 102, nagel mich jetzt nicht mehr drauf fest, aber die haben sozusagen die anwesenden Verfassungsschutzbeamten als Zeugen geladen, und das so hatte man dann schon den ersten Tag und fast auch bis zum Redaktionsschluss der TAZ rum. Und das zog sich dann so durch. Es wurden 470 Beweisanträge gestellt, es wurden Termine bis zum Juli angesetzt, aber das Gericht hat dann da irgendwann ziemlich schnell auch die Reißleine gezogen, die Beweisanträge verworfen, weil sie nicht zur Aufklärung dienlich gewesen seien, und ist dann nach gut 7 Sitzungstagen am 8. Tag sozusagen zu einem Urteil gekommen, das sehr eindeutig ausgefallen ist.
Die Verzögerungstaktik, weil jetzt die Wahlen anstehen, also Europawahl, Kommunalwahlen, oder was genau bedeutet die Verzögerungstaktik?
Der Prozess ist extrem wichtig für die AfD, weil es eine weitere Stufe auf dem Weg zu einer erwiesenen rechtsextremen Einstufung ist durch die Behörden. Und das sind halt die Hürden auf dem Weg zu einem Verbotsverfahren oder auch einem Verfahren zur Streichung der Parteifinanzen. Und deswegen ist quasi jeder Tag, der das später kommt, für die AfD natürlich gut. Und zudem liegen in diesem Jahr extrem wichtige Wahlen. Und ich glaube, vor allen Dingen die Landtagswahlen sind für die AfD entscheidend, die Europawahlen vielleicht gar nicht so wichtig, aber genau deswegen ist jede Verzögerung natürlich herzlich willkommen, und es kostet die Partei auch sehr viel Geld, weil die dort teure Anwälte sitzen haben, die dann da Überstunden leisten.
Konrad?
Ich würde diesen Eindruck teilen. Also, und das sind ja nicht nur die Europa- und Landtagswahlen, sind ja auch Kommunalwahlen jetzt Ende Mai in Thüringen und dann Anfang Juni, und das ist ja wichtig. Die AfD gibt sich ja da so, das ist alles sind politisch instrumentalisierte Vorwürfe, und wir sind ja eine ganz demokratische Partei. Und dann können die da natürlich so eine Einstufung aus ihrer Sicht nicht stehen lassen, sondern müssen irgendwie da gerne vorgehen. Und ich glaube, eine Hoffnung wäre wahrscheinlich schon gewesen, wir kriegen das zumindest hinter die Kommunalwahlen, vielleicht die Entscheidung hinter die Europawahlen. Ist aber interessant für eine Partei, die sonst immer gegen den Rechtsstaat schießt und sagt, das ist alles quasi nicht fair und politisch gesteuert, dass man sich dann aber doch jetzt des Rechtsstaats bedient und da alle Mittel ausschöpft.
Wenn ich das richtig verstanden habe, aber klär mich auf, ihr wisst es, glaube ich, besser ist, es gibt jetzt aber, weil du gesagt hast, gesichert rechtsextrem gerade, Gerrit, ne, das wäre sozusagen die nächste Stufe von Seiten des Verfassungsschutzes in der Einschätzung der AfD, was dann wirklich, glaube ich, ein richtiges Problem ist für die AfD. Es gibt aber keinen Automatismus. Also es heißt, bedeutet nicht, dass das gewissermaßen als nächstes kommt mit einer großen Wahrscheinlichkeit oder automatisch gar. Ne? Das muss man, glaube ich, festhalten. Oder?
Genau, genau. Das
aber
wäre
das
auch
wäre die Stufe, eine Stufe mit der NPD dann, ne? Muss man auch nochmal sagen.
Ja, wie damals. Aber vielleicht erklärt ihr das trotzdem nochmal. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Diskussion kommt es manchmal so daher, wie Stefan das jetzt gesagt hat. Also jetzt ist die eine Hürde genommen, jetzt kommt die nächste Etappe und dann steht irgendwann das Verbot. Wie seht ihr das denn mit der Höherstufung, also dann als erwiesen rechtsextrem? Und hat das Gerichtsurteil irgendwelche Hinweise darauf gegeben?
Also das Urteil, da hat genau das gesagt, das ist kein Automatismus. Es wurde entschieden über die Einstufung als Verdachtsfall. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe sozusagen. Aber dafür hat es eben dicke gereicht. Das Gericht hat auch gesagt, für eine Einstufung als erwiesen rechtsextrem braucht es nochmal mehr. Das hat es schon deutlich auch formuliert. Aber man muss auch beachten, das Urteil oder das Gutachten, über das jetzt geurteilt wurde, ist von 2021. Das wurde zwar seitdem ergänzt, aber in der Partei hat sich seitdem ja auch viel getan. Also sie hat sich weiter radikalisiert. Es sind mittlerweile drei Landesverbände auch schon als erwiesen rechtsextrem eingestuft, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und insofern rechnen viele damit, dass es kommt, weil einfach die Partei diese Entwicklung hergibt. Und es gab auch schon Medienberichte darüber, dass da Vorbereitungen laufen in diese Richtung. Aber es gibt halt Neues.
Von Seiten des Verfassungsschutzes.
Ja, also das Gericht hat auch gesagt, dass das Bild ist sozusagen, oder das Bild, was der Vorsitzende Richter bemüht hat, ist in der Wohnung schrillt ein Alarm. Die Polizei darf reingehen, um zu gucken, auch wenn jemand aufmacht, ob es wirklich brennt. So, und dieser Alarm schrillt jetzt, deswegen müssten die da reingehen und sich das angucken. Und wenn es dann tatsächlich brennt, muss auch diese Hochstufung kommen.
Konrad, wie ist denn dein, du bist ja ganz gut verdrahtet zum Verfassungsschutz, wie ist denn deine Einschätzung?
Also, genau, nur nochmal, um das klarzuziehen. Also es gibt drei Stufen. Es gibt den Prüffall, das ist ganz am Anfang. Wir gucken uns mal an und sehen, da ist was. Dann gibt es den Verdachtsfall, wo wir jetzt drüber verhandelt haben in Münster. Und dann wäre die dritte Stufe die gesicherte Einstufung. Es wäre... genau, also der Verfassungsschutz sammelt fortwährend Material. Das waren ja auch schon hunderte Seiten, die sie in Münster vorgelegt haben. Es wird da aber schon oder wurde immer wieder auch beim Verfassungsschutz betont, das ist auch jetzt noch eine offene, also man wird jetzt nicht sofort da eine Hochstufung erfolgen lassen. Es ist noch eine offene Prüfung und das wird jetzt also nicht so schnell gehen. Aber natürlich gucken die ganze Zeit, sie sammeln fortwährend da Belege. Und wie gesagt, das ist nicht ohne. Es gibt auch einen Brandenburger Landesverband der AfD, der sehr radikal ist. Es gibt inzwischen das frühere Flügellager um Höcke, was parteiübergreifend dominierend ist. Also es spricht vieles dafür, dass das zu einer Hochstufung kommen kann. Das wird aber, glaube ich, nicht sehr schnell passieren. Und es wurde auch bestritten vom Verfassungsschutz, dass da schon im Grunde ein fertiges Konvolut vorliegt.
Gibt es denn da einen Zeithorizont von Seiten des Verfassungsschutzes, wenn du sagst, nicht sehr schnell?
Also die haben auch klar gesagt, dass auf jeden Fall die schriftlichen Urteilsgründe da einbezogen werden sollen. Und die kommen erst noch. Das dauert auch noch ein paar Wochen. Das werden wahrscheinlich weit über 100 Seiten. Insofern, ich glaube, das dauert schon noch ein bisschen.
Und das Gericht hat ja tatsächlich, also ich glaube bei der Frage, wie wird gegen Migranten und Minderheiten gehetzt oder so, waren sie relativ d'accord. Bei anderen Fragen, wie systematisch wird die Demokratie hier angegriffen, glaube ich, da würde das Gericht, glaube ich, noch auf mehr Belege pochen. Das heißt, da muss tatsächlich, glaube ich, auch noch Material gesammelt werden.
Hat das denn dieses Gerichtsurteil, glaubt ihr, dass das Auswirkungen hat?
Innerhalb der AfD?
Ja, und auch was die Wähler und Wählerinnen angeht. Das ist ja immer die Frage, weil bei der Höherstufung in den ostdeutschen Bundesländern konnte man ja beobachten, dass es keine Auswirkungen hat.
Ich glaube auch, das hält sich bei den WählerInnen tatsächlich in Grenzen. In der Partei hat es erstmal dazu geführt, dass die Justiz angegriffen wurde. Also irgendwie Unrechtsurteil, hat Beatrix von Storch gesagt, oder Prozesssimulation. Also ich liefere die gleich weitere Belege, was auch ein bisschen absurd ist. Aber ich glaube auch, dass es den WählerInnen im Moment eher egal ist und dass es eher eigentlich Signalwirkung für zum Beispiel die CDU haben sollte oder hat auch. Ne? Also die kommen, glaube ich, in der höheren Erklärungsdruck, wenn sie trotz dieser juristischen Feststellung zum wiederholten Male, dass diese Partei eben ein rechtsextremer Verdachtsfall ist, wenn sie mit denen zusammenarbeiten, gemeinsame Sache machen.
Im Augenblick ist es ja so, also auch bundesweit ging die AfD jetzt eine ganze Weile in den Umfragen immer weiter nach oben. Jetzt ist das nicht mehr so. Also dieser Aufwärtstrend scheint gebrochen zu sein. In den Umfragen liegt sie im Augenblick so zwischen 15% und 18%. Sie war auch schon mal über 20 und zwar stabil über 20 über eine ganz schön lange Zeit. Woran liegt das aus eurer Sicht? Es gibt ja viele Punkte, die man da eigentlich anführen kann. Ich berichte ja über die CDU, die sagen im Augenblick, dass ihre neue Strategie, sich intensiver mit denen zu beschäftigen, auf jeden Fall ein wichtiger Anteil daran ist. Wie seht ihr das?
Naja, das ist natürlich eine nette Interpretation. Aber also ich glaube, es kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Wir hatten zum Jahresbeginn diese großen Demonstrationen, was natürlich schon ein kleiner Schlag ins Kontor für die AfD war. Wenn sie behaupten, wir sind die Volkspartei und die Mehrheit, und dann hast du so viele tausende Leute auf der Straße. Dann haben wir zuletzt diese Spionageaffären gehabt, russische Beeinflussung, man lässt sich vielleicht auch von China kaufen, was irgendwo auch hängen bleibt und sicher nicht zum Vorteil gereicht. Diese Einstufung kommt jetzt dazu. Ich glaube trotzdem, das könnte im vielleicht gerade auch im Westen dieses Landes doch noch Leute vielleicht ins Grübeln, die so sympathisieren und überlegen, sagen, naja, vielleicht kommt man dann doch nochmal ins Grübeln. Aber ich glaube, gerade im Osten ist die Kernwählerschaft so stabil, da wird das nicht, glaube ich, nicht größeren Schaden machen. Da ist es eher der Faktor Sarah Wagenknecht vielleicht, die da reingeht und dann in diesem populistischen Bereich dann doch Leute nochmal zieht, weil das auch attraktiv ist, weil es neu ist und weil es zum Teil auch Töne in der Migration anspricht, die Leute da auch vertreten. Und letzter Punkt, ich war gestern mit Christoph Berndt unterwegs von der AfD Brandenburg, Spitzenkandidat da, in der Lausitz, und der sagt, das juckt die Leute hier nicht, diese Verfassungsschutzeinstufung, er wird da nicht drauf angesprochen und das sei ohnehin ja, das sei allen klar, dass das irgendwie politisch instrumentalisiert sei gegen die Partei. Das ist natürlich auch deren Sprech und deren Behauptung. Aber der weist das zurück und gab sich da jedenfalls zumindest gelassen.
Im Osten, also argumentieren die ja auch ganz stark mit einem Vergleich mit der Stasi, ne? Also da wird ja immer der Verfassungsschutz mit der Stasi.
Ja, das sagt er während auch Neo-Stasi, sagt er die ganze Zeit, ja.
Genau, Gareth.
Ja, also genau, diese, also ich würde auch sagen, dieser Aufstieg oder dass dieses 20%-Plateau, das bröckelt, das liegt natürlich daran, dass, was Konrad gerade gesagt hat, alle drei entscheidende Erzählungen sind dekonstruiert, also dass man die Mehrheit vertritt, dass man patriotisch sei, aber wie erklärt man denn, dass man einen chinesischen Spion beschäftigt, einen mutmaßlichen, oder mutmaßlich Geld von Russland annimmt? Und das Dritte ist natürlich diese Erzählung vom instrumentalisierten Verfassungsschutz. Der ist eben nicht instrumentalisiert, das haben jetzt schon zwei Gerichte bestätigt, auch explizit im Urteil darauf hingewiesen, dass hier keine sachwidrigen Punkte erkennbar sind und auch keine politische Einflussnahme. Und ich glaube, dieser Sarah-Wagenknecht-Faktor ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen, weil es jetzt einfach jemand anders gibt, der auch so im populistischen Fahrwasser fischt. Und dazu passt auch eigentlich, dass in Thüringen, wo die Partei ja besonders stark ist, glaube ich, eine viel geringere, also die haben 30% Zustimmung teilweise, aber nur 16% wollen Höcke als Ministerpräsidenten, also so um den Dreh jedenfalls. Und daraus kann man ja sehen, dass es da irgendwie schon noch auch Leute gibt, die jetzt nicht persönlich eine Höcke gut finden, und die sind natürlich empfänglich für sowas wie Bundestagswagenknecht.
Naja, also diese Schwankungen bei so populistischen Parteien, die sind ja eigentlich typisch, ne? Also die sind eben, die Peaks sind größer oft als bei anderen Mitteparteien. Und Sarah Wagenknecht spielt, glaube ich, eine Rolle. Es gibt ja Umfragen, die sind alle mit Vorsicht zu genießen, weil die Partei gibt es ja im Prinzip auch noch nicht so richtig. Das ist alles ein bisschen virtuell, aber die zeigen schon, dass es also neben in der Tat CDU, SPD auch doch dann, dass die attraktiv sind für frühere AfD-Wähler. Also da kann man irgendwie von zumindest plausibel vermuten, dass das einen gewissen Einfluss hat auf AfD-Wahlergebnisse kommende.
Wobei ich will nochmal betonen, also die AfD liegt ja trotzdem bei 15-20%. Also das ist ja immer noch ein hohes Plateau, oder das ist ja auch nicht kein Abstoß in dem Umfang.
Was jetzt die bundesweiten
Zahlen sind. Und in den Ländern, in Sachsen lag die AfD, glaube ich, zuletzt trotz allem bei 35% weit vorne. In Brandenburg liegt sie mit 26% vor allen anderen Parteien. Thüringen auch vorne. Also das ist jetzt noch kein Absturz.
Aber man sieht trotzdem, dass das, also beides, so ein doppeltes Bild, finde ich. Auf der einen Seite hast du irgendwie so eine Kernwählerschaft, gerade im Osten, das ist auch stabil. Aber es gibt auch, das ist nicht Gesetz, dass es immer weiter nach oben geht, sondern da gibt es sozusagen Faktoren, die AfD auch nach unten drücken können. Das sieht man jetzt ja schon. Und Korrektiv, glaube ich, und die Demos haben da auch eine große Rolle gespielt. Und das ist ja ein sehr erfreuliches Zeichen.
Ja, aber deswegen wird interessant, was jetzt bei den Kommunalwahlen oder Europawahl Wagenknecht tatsächlich mal real jetzt holt und ob das quasi auch so einen Schwung gibt jetzt für die anderen Wahlen. Ja.
Um noch mal einmal auf diese Demos zu kommen. Glaubt ihr tatsächlich, dass es einen nachwirkender Faktor ist? Also, dass es immer noch eine Relevanz hat? Was ist von den Demos geblieben?
Also ich finde, es ist auf jeden Fall so ein sichtbarer Effekt geblieben, dass, muss vielleicht nochmal erklären, es wurde erstmals einer größeren Öffentlichkeit eigentlich das bewusst, was so AfD Leuten, die sich damit näher beschäftigen, schon länger bewusst ist, zum Beispiel auch Höckes Buch, dass es natürlich irgendwann, wenn die AfD an die Macht käme, staatliche Programme geben, die systematisch darauf ausgelegt sind, zu diskriminieren. Und zwar auch Deutsche mit Migrationshintergrund, also Staatsbürger erster und zweiter Klasse würde es dann geben.
Also
und
nicht das, nur zu diskriminieren, sondern möglicherweise auch außer Landes zu schaffen.
Ja. Genau,
das ist diese Korrektivrecherche gewesen, die auch schon gefallen ist. Aber sag weiter, bitte.
Genau, damit sozusagen Assimilationsdruck zu steigern und dann in letzter Konsequenz natürlich auch Leute zu vertreiben. Und da war es auf einmal möglich und quasi aus dem Stand, ganz viele Leute zu mobilisieren, zu sagen, das wollen wir nicht, das ist nicht. Und das war so eine Art, ich glaube, eine Teilnehmerin auf dem Tatzlab sagte, ein Türsteher-Effekt. Also man kann Leute aktivieren, wenn es drauf ankommt. Und das hat, glaube ich, schon war ein gutes Momentum. Und trotzdem gibt es halt aber trotzdem diese rechte Hegemonie in manchen Orten in Ostdeutschland insbesondere, wo die Partei eben auf 30% ist und wo dieser Kampf um die Köpfe lange nicht gewonnen ist. Und auch aber da an kleinen Orten wurde halt demonstriert. Also da wurde die rechte Hegemonie erstmals angegriffen und halt auch dann verteidigt von denjenigen, die sie ausüben. Also auch mit Gewalt, wie wir ja zuletzt gesehen haben. Aber genau, was ein Punkt, den ich nur sagen will, ist, diese ganzen Einstufungsgeschichten und Verbotsdebatten dürfen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht das Allheilmittel gegen die AfD ist, sondern dass es natürlich, man muss eigentlich diesen Kampf um die Köpfe und insbesondere in den Orten, wo sie schon eine hegemoniale Macht hat, führen und dafür braucht es Unterstützung.
Genau, aber du sagst Momentum und ich glaube, das war es auch. Ich hatte auch auf dem Tatzlab ein Podium dazu, da saßen Leute aus Ilmenau, Döbeln und Senftenberg und da klang es ein bisschen ernüchterter. Also dass gerade Döbeln und Senftenberg, wo sie gesagt wurde, ja, das war wirklich ein Hoffnungsstreif, den wir hatten, aber jetzt sind im Grunde wieder die Rechten auf der Straße und wir müssen erstmal gucken, wie geht's weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also das war eine Ermutigung auch für die Aktiven. Oh, wir sind ja doch nicht allein. Es gab auch einen Vernetzungseffekt. Man hat sich plötzlich gesehen, wer ist denn da noch? Wir können Telefonnummern austauschen. Und jetzt muss man gucken, das kam jetzt relativ früh vor den Wahlen. Kriegt man das nochmal hin, vor den Wahlen nochmal da Proteste zu mobilisieren? Also da klar, da war es jetzt eher ein bisschen ernüchternd. Aber ich glaube, weil diese Vernetzung schon mal stattgefunden hat, ist da auch möglich, nochmal vor den Wahlen eine Reaktivierung zu machen. Aber es ist nicht, dass das jetzt ein dauerhafter Peak wäre.
Ich war ja da, als die Demos waren, nicht da. Da war ich in Lateinamerika. Aber was ich mir habe erzählen lassen von den Leuten, die dabei waren, war, dass das für die ein sehr bedeutsames Ereignis war. Einfach, weil man gemerkt hat, dass man die Mehrheit ist. Und ich finde, bei der AfD gibt es noch eine Zahl, die ich vielleicht sogar noch relevanter finde als die Umfragen, die du vorhin angesprochen hast, Sabine. Das ist diese sogenannte Potenzialanalyse. Also da sieht man, also das sind sozusagen die Leute, können sie sich vorstellen, jemals AfD zu wählen. Und da war vor ein paar Jahren, gab es immer so, also 70% oder mehr als 70% haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und jetzt sind es irgendwie knapp 60%. Ne, ist noch immer viel, also 60% sagen auf gar keinen Fall AfD, aber es sind eben 10% weniger als noch vor ein paar Jahren. Und das ist natürlich wirklich ein bedenklicher, eine bedenkliche Zahl, weil die zeigt, dass sozusagen diese viel beschworene Brandmauer, ja, dass die weniger Leute verteidigen würden. Ja. Und das ist irgendwie vielleicht nachhaltiger interessant, als ob die jetzt gerade bei 18 oder bei 21 stehen.
Bei einer gleichzeitigen Radikalisierung der Partei. Das ist ja diese irre Kombi. Ne?
Das ist die interessante Kombination, dass die nicht sozusagen gemäßigt sind und deswegen sagen die Leute, naja, man kann es ja mal mit denen probieren, sondern die werden radikaler und trotzdem gibt es 10% mehr Leute, die das nicht für alle Zukunft ausschließen, die zu wählen.
Ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal auf die ganzen Wahlen, die in diesem Jahr anstehen, angesprochen. Den Beginn macht ja Thüringen in anderthalb Wochen mit der Kommunalwahl. Am 26. Mai. Was steht da auf dem Spiel? Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, da steht viel auf dem Spiel, weil da wird die AfD wahrscheinlich nochmal ordentlich zulegen und eben versuchen, sozusagen an der Basis sich weiter zu normalisieren. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit gelingen wird, weil eben die Zustimmung gerade da groß ist und auch die Brandmauern lokal nicht so existieren, wie es auf der Bundespolitik oder auf der bundespolitischen Ebene immer Glauben gemacht wird. Also das ist durchaus ein disruptives Moment, würde ich sagen. Genauso wie die Landtagswahlen.
Genau, Thüringen ist natürlich nochmal besonders schwierig, weil die Frage ist, welche Regierung bekommt man dann am Ende überhaupt dann noch hin? Also
gut, das sind dann die Landtagswahlen,
aber auch bei den Kommunalwahlen. Würde ich gerade zustimmen. Wir haben gesehen, zuletzt Opferverbände haben die Zahlen für Thüringen auch präsentiert. Ein Anstieg, was rechte Gewalttaten, rechte Straftaten anging. Und dann vor allen Dingen ein Anstieg beispielsweise in Sonneberg, in dem Landkreis, wo der AfD-Landrat inzwischen im Amt ist. Was man ihm jetzt nicht persönlich vielleicht anhaften kann, aber doch, wo die Opferverbände gesagt haben, nehmen hier schon so eine Klimaveränderung wahr. Mhm. Und Sie können das an Zahlen ablesen, dass eben tatsächlich neben, glaube ich, Erfurt, war das der Landkreis, wo am meisten Anstiege stattgefunden haben und gesagt wurde, okay, dass Leute fühlen sich offenbar legitimiert, wieder Sachen zu sagen und andere fühlen sich dann vielleicht auch legitimiert, dann auch zuzuschlagen.
Gleichzeitig muss man ja sagen, wenn wir mal auf diese Übergriffe oder Angriffe auf PolitikerInnen zum Beispiel gehen, dass die AfD selbst auch ziemlich oft Opfer dieser Angriffe wird. Also es gibt ja diese Statistik vom BKA, da sind die meisten Angriffe, gehen auf die Grünen und danach kommt aber die AfD. Sowohl was die was Räumlichkeiten und so weiter angeht, aber auch was Angriffe auf Personen angeht. Was heißt das eigentlich?
Also ich hatte mir die Zahlen auch nochmal rausgesucht. Das waren im letzten Jahr waren die Grünen mit Abstand die meisten Straftaten, 1200. Und dann kam die AfD mit knapp 500, 480. Aber bei den Gewaltdelikten tatsächlich lag die AfD vorne. Jetzt muss man immer gucken, wer zeigt welche Taten an. Die AfD tendenziell eher viel, andere Parteien, die Linken zum Beispiel eher weniger oder so. Also das muss man so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Aber ja, es ist so. Aber man muss auch dazu sagen, dass das generell einen deutlichen Anstieg hat. 2019, zum letzten Jahr, sind das fast eine Verdopplung der Straftaten. Und da sieht man schon, dass natürlich, also dass das ein Klima ist, wo man sehr aufpassen muss, was sich jetzt auf der Straße widerspiegelt und wo die Polizei natürlich in alle Richtungen da einschreiten muss. Aber das kann dabei eben nicht bleiben, da können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, sondern das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch, für Angriffe auf so Politiker wie Matthias Ecke, den SPDler, der krankenhausreif geprügelt wurde.
Das der Europaspitzenkandidat aus Sachsen. Genau.
Dafür wird dann rechtsextreme Hetze verantwortlich gemacht. Für Angriffe auf die AfD wird linksextreme Hetze vermeintlich verantwortlich gemacht. Was man aber irgendwie da noch ausgeklammert hat, ist ja, dass durch so ein rechtes Klima wie in Sonneberg tatsächlich auch große Bevölkerungsteile unter so diesem Klima leiden und auch Gewalt ausgesetzt sind. Also wenn man diese Statistik zu Politikern ranzieht, verliert man das ja aus dem Blick auch gewissermaßen, dass das irgendwie auch dazugehört. Ne? Also politisch motivierte Gewalt, die auch seitdem die AfD im Mainstream sind und Teil der identitären Bewegung, die in fast allen Parlamenten vertreten ist, haben wir einen enormen Anstieg von rechter Gewalt und es ist nicht umsonst auch ein Jahrzehnt des Rechtsterrorismus, was hinter uns liegt.
Mhm. Ja, wobei also zu diesen Angriffen auf AfD, also nach diesen BKA-Zahlen gab es ja also auch gewalttätige Angriffe, vor allen Dingen auf AfDler, viele. Und ich finde schon, dass, also mir kommt das nicht sinnvoll vor, um es mal ganz schlicht zu sagen, mit Gewalt gegen AfD-Politiker loszugehen. Also es gab ja durchaus, also bei Linksradikalen gibt es ja durchaus eine Debatte um diese Frage, ob man das machen sollte oder ob man das nicht machen sollte. Und ich vertrete also sehr entschieden die Auffassung, dass das völlig kontraproduktiv ist. Also unabhängig von der moralischen Frage ist das, glaube ich, ein Konzept, also diese politischen Konflikte gewalttätig zu gestalten, was im Grunde genommen in dieses Höcke-Konzept vom Vorbürgerkrieg passt. Also das ist ja das, was die Rechtsextremen in Deutschland wollen. Die träumen im Grunde genommen von so einem Vorbürgerkriegsszenario, wo dann gewissermaßen militante Auseinandersetzungen stattfinden und das System gewissermaßen zusammenbricht. Das knüpft durchaus an so Ideen, die die NSDAP und die SA hatten. Und da passt das eben rein, diese Gewaltförmigkeit. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt nicht meint, also ich meine damit jetzt nicht, man muss man auch differenzieren. Also ein Plakat irgendwie zu beschmieren oder so ist was anderes, als irgendwie jemand krankenhausreif zu schlafen. Da müssen man wirklich auch bei den Zahlen genau differenzieren. Das ist nämlich alles, in diesen BKA-Zahlen ist nämlich sehr viel drin. Aber insbesondere Gewalt gegen rechte Politiker halte ich für völlig kontraproduktiv.
Also nochmal, man muss tatsächlich noch mal ein bisschen gucken, was wird angezeigt, was steckt hinter diesen Taten. Es gab bei der AfD auch Fall Joker, Fall Magnitz, auch dieser Kupala-Angriff, viele Taten, wo man dann gar nicht wusste genau, was tatsächlich dann am Ende dahinter steckt.
Also das waren jetzt so gefaked.
Naja, waren jedenfalls
oder unklar.
Angriffe, die unklar blieben. Wer war das? Was steckte wirklich dahinter? Bei Kupala wusste man am Ende gar nicht, gab es diesen Angriff überhaupt? Da war so ein vermeintlicher Spritzenangriff und so. Also da muss man auch nochmal tatsächlich ein bisschen genau in diese Zahlen gucken. Aber generell hast du recht, ist das natürlich, wenn es zu solchen Gewalttaten kommt, dann muss auch das natürlich verfolgt werden. Und da wurde aber, fand ich, auch relativ einhellig jetzt auch gesagt, natürlich muss Gewalt, also in diesen politischen Reaktionen nach Matthias Ecker, aber es gab ja an dem gleichen Wochenende auch Angriffe gegen Grüne, es gab auch gegen einen AfD-Mann in Niedersachsen. Ja. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das auch mit benannt wurde und auch mit verurteilt wurde.
Mhm. Klar, und Gewalt delegitimiert auch jedes, also es ist strategisch auch doof, weil natürlich findet keiner Gewalt gut in der breiten Masse. Und deswegen ist es als politisches Mittel absolut abzulehnen, würde ich auch sagen. Mhm. Also nicht nur deswegen natürlich, aber auch deswegen.
Mhm. Das heißt, der um das jetzt noch mal ein bisschen zuzuspitzen hier, der alte Antifa-Spruch, schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft, würdet ihr alle ablehnen?
Das funktioniert gut gegen NPD und militante Neonazis, würde ich sagen. Aber gegen Leute, die versuchen, mit legalen Mitteln die staatliche Gewalt zu erringen, funktioniert das nicht. Und das Mittel der AfD ist ja eher eine Ausweitung des staatlichen Gewaltmonopols in Richtung diskriminierende Politik. Und insofern stehen die auch für gewaltsame Politik, das würde ich schon sagen, aber halt anders als die NPD oder militante Neonazis.
Wobei es war schon auch interessant, also die AfD hat das ja verurteilt, also zumindest die Parteispitze, auch gesagt, ja, diese Gewalttaten, dafür stehen wir nicht. Andere, wenn der Ebene drunter, waren schon nicht mehr so eindeutig, haben gesagt, ja, die eskalieren ja so ein bisschen, das haben sie sich auch selber zuzuschreiben.
Klar.
Und dann, wenn du nochmal weiter runter guckst, guckst, wen beschäftigt die AfD? Da sind das irgendwie gewaltbereite, identitäre, früher Leute, die verurteilt wurden für Straftaten. Und dann merkt man, dass das dann doch eher Worthülsen sind, offenbar. Weil wenn man in die Praxis guckt, was die AfD da treibt, dann sind alle Signale nicht der Distanz zu Gewalt, sondern ihr könnt bei uns schon andocken.
Und das ist wird in Kauf genommen, ja.
Ich würde gerne noch was sagen zu der Frage von Sabine, war ja so ein bisschen Gewalt gegen Kommunalpolitiker, jetzt nicht nur AfD, sondern als ein Phänomen, das ist ja die Diskussion hier seit dem Übergriff da in Dresden gegen den SPD-Mann. Und das gibt's ja, diese Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Und es gibt eine ganz interessante, finde ich, vor 2 Jahren vorgestellte Studie aus Brandenburg, die also gezeigt hat, die haben, das waren 1500 Kommunalpolitiker aus Brandenburg, die da geantwortet haben. Ein Drittel von denen hat gesagt, sie haben also in den letzten 7 Jahren, das war von 2014 bis 2021, Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Gewaltbedrohungen erlebt. Ein Drittel, was wirklich relativ viel ist. Ne? Und aber nur ein sehr kleiner Teil, 40 körperliche Gewalt. Aber das ist sozusagen wirklich ein Phänomen, was, glaube ich, also das ist mit der körperlichen Gewalt ist echt eine Ausnahme von dieser Symptomatik. Und interessant fand ich noch, wie gesagt, das war so eine Langzeitbefragung, deswegen ganz brauchbar, dass es mehr städtisch ist als im Land und dass es mehr Frauen trifft als Männer. Und die Täter also sind oft wiederum auch Kommunalpolitiker. Also das war das Ergebnis von dieser Studie. Das heißt, man hat sozusagen, also was ist, also um so ein bisschen so ein Bild davon zu zeichnen, mit was wir es sozusagen bei dieser Gewalt gegen Mandatsträger zu tun haben.
Genau, also wenn du sagst, die Studie ist schon ein bisschen älter, das ist, das müssen wir vielleicht auch nochmal betonen, im Grunde ja tatsächlich leider kein neues Phänomen. Also wir hatten auch schon Ende der 90er, als die NPD Wahlkämpfe machte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, hat das mit Gewalt zu tun gehabt. Wir hatten 2002 hier bei uns in Berlin, wo Ströbele angegriffen wurde von einem Rechtsextremen, niedergeschlagen. Also das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her.
Was ihm seinen Wahlkreissieg beschert hat.
Genau. Und dann hatten wir, weiß ich nicht, Henriette Reker in Köln, die niedergestochen wurde. Der Fall Walter Lübcke, muss ich nicht erwähnen, 2019. Und das ist, glaube ich, also es hat vielleicht jetzt nochmal eine Intensität, aber auch wenn wir sagen eine neue Intensität, dann würde ich das jetzt auch nicht sagen auf jetzt, sondern dann muss man im Grunde zurückschauen auf 2015. Seit Pegida, seit diese Montagsproteste auf die Straße gegangen sind mit diesem Volksverräter, ihr seid die Volksfeinde, wir tragen hier Galgen vor uns her. Also diese Verrohung, die seitdem stattgefunden hat. Deswegen kann man jetzt zuletzt auch nochmal aktiviert oder neu aktiviert durch die Bauernproteste zum Teil. Mhm. Also deswegen kann man im Grunde nicht von einer neuen Qualität sprechen, leider. Und das, wie du sagst, mit den Bürgermeistern, es gab auch in den letzten Jahren schon Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die sich dann zurückgezogen haben und gesagt haben, Arnsdorf beispielsweise, die Martina Angermann, die gesagt hat, ich kann das nicht mehr ertragen. Und das sind oft ja ehrenamtlich Tätige, die das so nebenbei machen. Und deswegen ist das tatsächlich fatal für die Demokratie,
also wir reden vor
wenn
allen
das solche Folgen hat.
Wir reden hier vor allen Dingen über ehrenamtlich Tätige. Gibt's auch die, Dezernenten gibt es auch und so, aber das sind das Gros von den Leuten machen das für Ume.
Auch die Leute, die jetzt plakatieren, das sind ja auch...
Genau.
Aber Stefan, du hast im Vorfeld also dieser Debatte hier doch gesagt, du findest schon, dass das auf eine gewisse Art ein neues Phänomen ist. Das wäre ja ein Widerspruch zu dem, was Konrad gerade gesagt hat. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Ja, ich denke, also wir haben natürlich bei diesem Phänomen wirklich so rechtsextreme, klassisch rechtsextreme Anteile. Das sehe ich auch, ja. Und es waren ja auch so, glaube ich, in Dresden so rechtsextrem motivierte, der war 2017 und nicht so richtig Politaktivist, aber so ein bisschen da beeinflusst, glaube ich, aus der Ecke. Wenn wir uns dieses Gesamtphänomen angucken, von dieser, was du gerade Verrohung genannt hast, Konrad, dann finde ich schon, dass es ein bisschen was anderes ist als nur rechtsextrem. Dann ist es, glaube ich, so eine... wie kann man das beschreiben? Es ist nicht so ganz einfach. Also es ist, glaube ich, hat was zu tun mit so einer Individualisierung, glaube ich eher. Dass also die Leute so ein bisschen wie bei Corona-Protesten auch, also bei Corona-Leugnern, also insgesamt so das Bewusstsein, also hier bin ich und ich habe Anrecht auf das und das und wenn ich das nicht bekomme, dann sind da Eliten, der Staat, der das verhindert. Also so ein relativ, doch, das ist was Neues. Das ist nicht sozusagen klassisch rechtsextrem, sondern es ist ein neues Bewusstsein, was meiner Ansicht nach stark mit so Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft zu tun hat. Und so eine gewisse Dysfunktionalität von Demokratie auch vielleicht zeigt. Ja, also die Demokratie wird eben nicht mehr so respektiert, die demokratischen Prozesse nicht mehr so respektiert, wie das früher war, sondern es gibt mehr so eine Anspruchshaltung, ich habe ein Recht darauf. Und das wird dann, das drückt sich, das fließt vielleicht auch in dieses Phänomen von, wenn einem das jetzt nun nicht passt, dass da irgendwie auf kommunaler Ebene dieses und jenes nicht passiert oder ein Asylbewerberheim im Nachbarort, ja, und dann ist ein Politiker dafür, dass man dann den beschimpft, bedroht und so weiter und dass diese Schwelle gesunken ist. Das hat bestimmt, ist ein komplexes Phänomen. Das hat auch bestimmt sehr viele Fälle von diesen Bedrohungen finden ja auch im Netz statt. Ja, also Netz, die Hemmschwelle sozusagen im Netz ist ja geringer, als wenn man sich so hier wie hier gerade hier am Tisch sitzen. Ja. Und also es ist ein komplexes Phänomen, was aber wirklich, finde ich, das muss man, glaube ich, schon auf dem Radar haben, was nicht einfach durch die Label rechtsextrem, das geht da drin nicht auf.
Ich finde, gerade im Osten ist es eben nicht davon zu trennen, weil diese Corona-Proteste waren ja maßgeblich von rechten Akteuren. In Freien Sachsen zum Beispiel haben sie sich nach der Corona-Zeit ja als so montägliche rechtsextreme Märsche durch die Dörfer etabliert und die ziehen dann eben vor das Haus des CDU-Landrates, der dann irgendwie im Kreistag einen Hilferuf absetzt. Und der Landrat aus Mittelsachsen, der hat auch, der hat das auch relativ klar benannt, dass der hat so eine Wutrede gehalten jetzt nach diesem Angriff auf Matthias Ecke, der hat gesagt, das sind faschistische Methoden, mit die da angewendet werden. Da gibt es Straßengewalt gegen diejenigen, die sich fürs Ehrenamt einsetzen.
Ich bestreite das überhaupt nicht. Ich sage nur, wenn man dieses Bild aufruft von faschistischen Methoden, dann muss man sich irgendwie vergegenwärtigen, was wir damals hatten. Und das war ein anderes Bild. Also wenn man jetzt über, sagen wir mal, von 1930 bis 1933 redet. Also da gab es erstmal hunderte von Toten bei diesen Straßenschlachten. Das war organisierter Terror der SA. Und davon sind wir sehr weit entfernt. Und wie gesagt, und ich glaube, dieses Phänomen ist ein bisschen schillernder, als es sozusagen so Nazi-Vergleiche dann einfach, die irgendwie gut wirken, ja. Aber ich glaube, die beschreiben das Phänomen nicht vollumfänglich.
Also ich glaube auch nicht, dass wir bei so einem Weimar 2.0 sind. Ich würde aber auch sagen, dass dieser, was ich als Verrohung benannt habe, ich würde das auch nicht auf den Rechtsextremismus begrenzen, wie du das gesagt hast, sondern das ist ja das Problem, dass sich das eben entgrenzt, dass das ausfranst, in die Mitte geht. Leute halten das jetzt für akzeptabel, dann auch mit Rechtsextremen gemeinsam auf die Straße zu gehen. Leute halten es akzeptabel, dann direkt vor Wohnhäuser zu ziehen. Und das ist ja gerade das Problem, dass das eben so diffundiert und dass das in diese Breite ausschreitet. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das ein rein rechtsextremes Problem ist. Natürlich sind die Einpeitscher die Freien Sachsen, natürlich sind die Einpeitscher die AfD, die ja genauso von Volksverrätern redet oder wie Höcke mal vom Verwesungsgeruch der absterbenden Demokratie. Das sind ja alles quasi Floskeln, die so ein Klima
völlig richtig. Wir sind da völlig einig, was das angeht. Aber gerade bei den Corona-Protesten, die du gerade erwähnt hast, das Interessante ist ja der Resonanzraum. Also dass der Resonanzraum mal viel größer war als Rechtsextreme. Du hast ja sozusagen teilweise, auch, gerade bei Corona, dieses Phänomen gehabt. Das waren auch teilweise Leute, die sich eher als links beschreiben würden oder irgendwie unpolitisch. Und da war, das war, glaube ich, so ein Zeichen für das, was ich meine, was hier Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem Buch da, finde ich, sehr präzise beschrieben haben. Eben eine neue Form von Politisierung, die es auch in der Bundesrepublik ein relativ neues Phänomen ist. Also ich gegen den Staat. Ja, und alles, was meine Freiheitsrechte einschränkt, das ist böse und dagegen habe ich auch alles Recht vorzugehen. Also so ein Bewusstsein, dass da gibt es Überschnittmengen mit so Rechtsextremismus, aber es ist wirklich nicht das Gleiche. Das war der Punkt, den ich meine.
Ja, also würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich widersprechen, genau wie, also da ist man ja wieder bei der Begriffsdefinition, ob man es jetzt faschistisch nennt oder nicht. Ich würde es auch nicht vergleichen mit Weimarer Verhältnis, natürlich nicht, das ist was ganz anderes, ja, auch vom Ausmaß her, aber ja, genau. Also ich finde, es ist halt schwer auseinanderzuhalten. Aber klar, es gibt da, gerade in dieser Corona-Zeit gab es da schon auch irgendwie einen erweiterten Resonanzraum, würde ich auch so sehen.
Mhm. Nein, und du hast verschiedene Gruppen. Du hast hier, da dir hattest du die Corona-Protestierenden, zuletzt hattest du die Bauernproteste, die auch irgendwie auch wieder Geigen aufgehangen haben und dann gegen die Ampel. Aber wenn du guckst, wer jetzt akut gerade in den Wahlkämpfen da diese Stimmung anheizt, dann sind das die Freien Sachsen, dann ist das die AfD. Auch, es war damals Gauland, der gesagt hat, wir werden sie jagen. Das hat aber der Christoph Berndt in Brandenburg genauso und hat das auch gesagt, ja, wir werden sie jagen und stellt sich dahinter. Und das schafft natürlich jetzt wieder ein Klima und das kommt eben aus einer klaren Ecke und das ist die Rechtsextreme.
Ja, absolut, d'accord. Ich will nur darauf hinweisen, dass es so ein bisschen zu knapp ist, zu eng ist, wenn man das sozusagen gerade mit dieser historischen Bildern auflädt.
Ja, dann sind wir zu.
Aber trotzdem, vielleicht machen wir das nochmal ein kleines bisschen größer auf, was die Krise der Demokratie angeht. Deutschland zieht ja so ein bisschen nach, was andere Länder schon vollzogen haben. Also dieser Aufstieg der AfD, diese Verbreitung, dieses Ausbreitung in der Gesellschaft. Mhm. Wir haben Länder, die, oder bleiben wir erstmal dabei, woran liegt das denn eigentlich, dass das jetzt in Deutschland auch funktioniert? Wir haben ja lange argumentiert, also ich auch persönlich in der Taz, dass es, dass das in Deutschland nicht passieren kann wegen der Geschichte und dass sozusagen der Nationalsozialismus Deutschland und die Erfahrung und der Umgang damit Deutschland davor bewahrt, dass eine Mehrheit bereit ist, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das ist ja offensichtlich, also eine Mehrheit ist es noch nicht, aber da ist doch wahnsinnig viel gebröckelt. Wie erklärt ihr euch das?
Das war einfach ein Irrtum. Das war aber ein Irrtum, den man damals schon hätte erkennen können. Also wenn man zum Beispiel, sagen wir
mal... Bei einer Verteidigung würde ich mal sagen, es war ein weit verbreiteter Irrtum.
Sabine, ich habe diesen Irrtum...
Wir haben den auch vertreten.
Ich habe den vollkommen geteilt. Aber gleichzeitig war es meiner Ansicht nach schon damals irgendwie zu erkennen, dass dieses... Weil da liegt ja so ein pädagogisches... Das hat ja so ein pädagogisches Approach, diese Idee. Ja? Also da ist sozusagen die Lehre des Nationalsozialismus und das Volk nimmt diese Lehre entgegen und sagt so, und nie wieder und diese ganze Rhetorik. Das ist ja nur eine ganz dünne Schicht sozusagen von Politik. Und also diese Kopplung, Bewusstsein über den Nationalsozialismus gleich für die Demokratie, war schon immer ja fragwürdig. Also um für die Demokratie zu sein, brauchst du mehr Gründe.
Ja, und wir sehen ja auch im Grunde schon länger dieses autoritäre Spektrum, was das halt irgendwie begünstigt. Das haben wir ja auch schon viel länger in den Umfragen gesehen, als dass die AfD stark war. Also dass eben ein Drittel im Osten zum Beispiel ein autoritäres Gesellschaftsmodell durchaus bevorzugt oder einen starken Führer will oder solche Geschichten. Das lässt sich ja schon seit ewig aus den Leipziger Mittelstufe-Studien erkennen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich mit dieser Historie auch im Gegenteil einen Boden dafür gibt. Gerade dadurch, dass der autoritäre Charakter in der Gesellschaft eben nie ganz, also dass nie ganz mit dem gebrochen wurde. Dass der Schein überwunden wurde eher, aber natürlich hatte man hier zumindest eine Zeitverzögerung. Ne? Ich glaube, ein großer Anteil daran hat auch das System der Öffentlich-Rechtlichen, also dass die relativ gut aufgestellt sind in Deutschland, als jetzt zum Beispiel in den USA oder so, wo Fox News alles dominiert. Und dann gab es auch sowas wie eine Medienrevolution weltweit, ne? Also das Internet. Mhm. Jetzt gibt es Telegram, wo sich Falschnachrichten ohne Ende verbreiten. Es gibt TikTok, wo Videos in den Algorithmus gespült werden, die von der AfD kommen, auch wenn man sich nicht dafür interessiert. Ne? Also es einfach viele Faktoren, würde ich sagen.
Ich hätte jetzt auch auf die Mitte-Studien oder Heidmeier-Studien verwiesen, wo ja schon sehr lange tatsächlich diese Einstellungsmuster eigentlich ablesbar waren. Und das hat sich dann halt nicht parteipolitisch umgesetzt, aber zum Teil ja dann doch. Wenn wir uns an die Republikaner erinnern, wo das ja dann die schon mal in Landtagen saßen, in Teilen dann die NPD. Und dann haben wir plötzlich Türöffner gehabt wie Sarrazin damals. Ihr erinnert euch, Deutschland schafft euch ab, ein eigentlich unverdächtiger, scheinbar unverdächtiger SPD-Finanzpolitiker oder Senator, der dann millionenfach sein Buch verkauft mit genau diesen Thesen. Und das waren, glaube ich, da kam so dann auch die AfD in der Gründungsphase mit dieser mit diesem Professorinnen-Image. Da waren einfach verschiedene Türöffner, die das dann am Ende dann diesen Damm haben brechen lassen.
Also ich würde sagen, erstmal muss man sagen, es ist ja, sie sagt nicht nur Deutschland, Deutschland ist jetzt eher spät dran. Ne? Und du hast das Phänomen im Westen, fast in allen Ländern, fast allen europäischen Ländern, USA ohnehin. Und es ist ein globales Phänomen. Und ich glaube, also wenn man sich die Ursachen anguckt, dann fallen mir drei ein. Das ist, erstmal hat es, glaube ich, was zu tun mit dem Niedergang des Westens. Also das sozusagen der Westen, der irgendwie seit ein paar hundert Jahren irgendwie das irgendwie global bestimmende Machtakteur ist, im 21. Jahrhundert eben in dieser Rolle verliert. Also über den Aufstieg Chinas oder anderer Staaten. Und ich glaube, dass sozusagen diese, also die weißen Männer fühlen sich gewissermaßen statusbedroht. Ja, zu Recht oder zu Unrecht, aber die fühlen sich statusbedroht. Und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt von diesem Aufstieg von Rechtspopulismus, den wir im Westen sehen. Zweiter Punkt, es ist sehr, sehr kompliziert, ist, dass Politik, glaube ich, immer expertenhafter geworden ist. Also das ist so eine technokratischer und expertenhaft.
Weil die Lage natürlich auch viel komplizierter geworden ist.
Ja, du hast sozusagen die politischen Entscheidungsprozesse, guck dir die mal vor 50 Jahren an, guck dir die heute an, guck dir mal an, wie viel EU-Recht dabei ist. Ja, also und da entsteht eben der Eindruck bei vielen, das ist ein Apparat, der für sich selbst funktioniert. Ich verstehe den nicht, ich habe darauf keinen Einfluss. Und dann kommt eben sozusagen diese Abkopplung aus dem demokratischen System. Und gleichzeitig glaube ich noch, dass irgendwie die Entscheidungsprozesse oder Entscheidungsprozesse, staatliche Entscheidungsprozesse insgesamt langsamer geworden sind. Das heißt, es hat auch was mit dieser Mehrebenenpolitik zu tun. Also wenn sozusagen eine politische Entscheidung fällt, dann musst du gucken, wie ist das mit EU-Recht und international und eh dann sozusagen was ankommt unten, das dauert, ja. Und wenn du gleichzeitig, was du jetzt in Deutschland ja wirklich hast, also auf der einen Seite ein Reichtum in diesem Land und auf der anderen Seite kaputte Schulen, das sind so strukturelle Bedingungen, wo dann so ein Affekt, wo Affektpolitik und so Populismus verfängt, ja. Das, so kann man ganz kalt, ja, ohne das moralisch zu bewerten, aber einfach kalt irgendwie beschreiben, das ist, glaube ich, so eine Struktur, wo das dann mehr andockt, wo dann mehr Leute sagen, ja genau, hau weg den Scheiß.
Ja, das ist interessant, weil das, ich glaube auch, dann sind natürlich die einfachen Antworten kommod, die dann zu geben, auch die Antworten, mit uns bleibt alles, wie es ist, ihr müsst euch da jetzt keine Sorgen machen. Ich habe das auch gestern wieder in der Lausitz da erlebt, also da wird dann gemeckert, ja, hier ist alles marode, aber das Geld geht in die ganze Welt und so, also das genau dieses
Büro.
Das selber habe ich auch gerade gedacht.
Nein, aber das hörst du da tatsächlich auf dem Marktplatz von Golzen und das ist also, genau, also das verfängt dann auch und dann können die sagen, ja, wir sagen das schon die ganze Zeit und ob die das dann wirklich ändern und umsetzen können, das interessiert in dem Moment jedenfalls die Leute eigentlich nicht, aber es ist erstmal die Parole, die verfängt.
Ja, genau.
Aber wenn wir jetzt tatsächlich noch mal einen Schritt nach vorne gehen, wir feiern jetzt in diesen Tagen 75 Jahre Grundgesetz, Riesenstaatsfest mit Staatsakt und so weiter. Gleichzeitig sieht man, dass Länder kippen können. Seht ihr diese Gefahr für, also hier?
Ja, also ich meine, wenn ihr diese Umfragen, ich habe mir diese Umfragen zur Demokratie, wie ist man zufrieden mit der Demokratie, wenn du dir die anguckst, dann siehst du so eine leichte Verschlechterung, aber die ist, also du hast immer noch 50%, die sagen, ja, wir sind sehr zufrieden oder zufrieden. Es nimmt so ein bisschen ab in den letzten paar Jahren. Der auffälligere Trend ist, dass sozusagen die Leute, die sagen, sie sind sehr unzufrieden, dass der gewachsen ist. Das sind jetzt 18%, die sagen, also sie finden, das ist fast schon so Systemgegnerschaft. Insofern, und das ist einfach was Fragiles. Also man muss aber auch sagen, Demokratie ist immer was Fragiles. Ne? Weil das ja immer davon abhängt, ob die Leute sagen, ja, wollen wir. Ne? Das ist ja der Unterschied zu feudalen Strukturen oder wo du sozusagen die Legitimation aus dem Gottesgnadentum oder so beziehst. Hier ist sozusagen die Legitimation, dass die Leute sagen, ja, wollen wir. Wenn sie sagen, wollen wir nicht mehr, dann ist es eben vorbei. Und das ist schon, die Tendenz ist nicht gut, ja. Aber nicht sozusagen so dramatisch, dass das kippt, um dir dann deine Frage da zu beantworten.
Wobei man bei den Zahlen, die du genannt hast, das stimmt, gibt es aber auch ein Ost-West-Gefälle leider. Ne? Ja, also die Zahlen sind im Osten, da gibt es über 50%, die sagen, wir sind unzufrieden, mit, wie die Demokratie aktuell läuft. Da ist das Vertrauen in Medien, Vertrauen in Parteien und so auf einem sehr geringen Level und einem bedenklich geringen Level. Also das heißt, da ist, sagen wir mal, das Warnsignal nochmal größer. Ich würde trotzdem sagen, und das war diese Proteste vom Frühjahr eine Ermutigung, dass man auch gesehen hat, es gab auch in Bautzen, in Zittau, in diesen Ortschaften, gab es auch Leute, die aufgestanden sind. Also die sind da. Mhm. Deswegen ist das jetzt kein Automatismus, dass die AfD jetzt immer weiter gewinnt und immer größer wird. Mhm. Und das, glaube ich, deswegen würde ich auch sagen, sind wir da noch nicht an so einem wirklichen Kipppunkt.
Vielleicht spielt in den ostdeutschen Bundesländern auch eine Rolle, dass die schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass ein System kippen kann. Also viele von denen, die da jetzt auch erwachsen sind und so weiter.
Weiß aber nicht. Das, aber was eigentlich die Freien Sachsen ja auch, zum Beispiel auch befördern, ja, wir können das nochmal schaffen, ne? Also genau, auch in die andere Richtung.
Also vollende die Wende ist ja unser Slogan der AfD. Die wollen genau solche Energien aktivieren, um das System zu stürzen. Und es kann geschehen. Natürlich kann das geschehen, wenn also es gab ja zum Beispiel dieses Thüringen-Projekt, das hat ja konkret aufgezeigt, verfassungsrechtlich, welche Schwachstellen es gibt in jeder Verfassung.
Und wenn du mit das Thüringen-Projekt von dem vom Verfassungsblock meinst du?
Genau, ja. Das hat so hat untersucht, welche Schwachpunkte gibt es bei der Richterbesetzung. Und wenn Höcke auf ein Drittel der Landtagsmandate kommt, dann kann er das natürlich blockieren und das hat erhebliche Nachteile. Dafür braucht er noch nicht mal eine Regierungsmehrheit. Mhm. Und natürlich braucht es Zustimmung zu dem Staat, damit er überhaupt funktionieren kann. Und wenn das bröselt, dann steht die Demokratie natürlich unter Druck und auch unter, also es kann durchaus passieren, natürlich.
Jetzt lass uns am Ende noch mal kurz darüber reden, was man eigentlich dagegen tun kann. Im Augenblick gibt es ja, also auch was die AfD zum Beispiel angeht, irgendwie viele Momente. Also wir hatten diese Demos, haben wir schon drüber geredet. Die CDU schreibt sich auf die Fahnen, wie gehen die jetzt inhaltlich an? ARD und ZDF laden im Augenblick vermehrt AfD-PolitikerInnen in Talkshows ein. Es gibt diese Debatte um ein AfD-Verbot, was vielleicht mehr Fahrt aufnimmt jetzt nach dem Urteil in Münster. Was würdet ihr sagen? Was müsste eigentlich geschehen oder wo sind auch gute Ansätze?
Also mal, vielleicht nur nochmal, also es gab dieses Thema, wir müssen mal was tun, Angriffe auf Politiker, auf kommunal Engagierte. Das war schon in dem Aktionsplan von Nancy Faeser drin, nachdem sie angetreten ist, 2022. Also das war das ein Punkt. Also da ist man schon länger dran und dann gab es so eine Allianz für die Kommunen, die da geschmiedet wurde, um dann eine zentrale Ansprechstelle zu haben. Und so, also das, da ist man schon länger in der Überlegung. Es gab ja direkt nach dem Angriff auf Matthias Ecke so eine Sonder-IMK, Sonderinnenministerkonferenz. Die fand ich relativ hilflos, weil da wurde nur gesagt, ja, wir machen im Grunde ja schon viel.
Ja.
Und vielleicht könnten wir nochmal Strafen verschärfen. Und da glaube ich, das ist nicht der Weg. Also auch die Leute, die da Matthias Ecke verprügelt haben, wussten, dass das nicht erlaubt ist und haben sich da nicht abhalten lassen und werden sich wahrscheinlich auch nicht abhalten lassen, wenn sie wissen, da gibt es 3 Monate höhere Strafen. Also
aber
das ist nicht der Weg.
Aber vielleicht nützt es was, wenn sie relativ schnell identifiziert und verknackt werden.
Genau, identifiziert sind sie und deswegen würde ich gerade sagen, deshalb, weil das eigentlich jetzt, glaube ich, halbwegs unstrittig ist, wäre das ein sehr wichtiges Signal, dass es einen schnellen Prozess gibt, dass es auch eine angemessene Strafe gibt. Es ist ja die Rede jetzt, also das natürlich sind Heranwachsende, das heißt, das wird strafmildernd kommen. Andererseits war die Überlegung, ist das vielleicht auch eine kriminelle Vereidigung gewesen, denn sie waren ja zum Teil an dieser Elbland-Revolte, also eingebunden. Dann hätte das einen natürlich strafverschärfenden Effekt und ich glaube, das wäre auch gut, da ein Signal auch auszusenden. Also, aber das würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass solche Taten schnell und deutlich verurteilt werden.
Was meint ihr, was müsste passieren?
Mehr als große Demos in Berlin bräuchte es, glaube ich, auch Unterstützung dezentral in kleineren Ortschaften für Vereine, die sich für die Demokratie stark machen, die dort sozusagen mit dem Rücken zur Wand stehen und zwar auch schon seit Jahren, dass da auch auf Bundesebene Initiativen einfach mal durchgebracht werden, die eine gewisse finanzielle Klarheit auch sozusagen über Jahre sichern. Und das können auch, natürlich können die auch gut von Antifa-Initiativen aus der Großstadt unterstützt werden.
Also ich glaube, was diese Gewalt gegen Kommunalpolitiker angeht, das ist ja ein echt bedrohliches Momentum da für Demokratie. Da gebe ich Konrad recht, also das, was da an Strafrechtsverschärfung da diskutiert wurde, ist so eine Lex Politiker quasi. Ne? Also Stalking von Politikern nochmal besonders zu bestrafen, halte ich für völlig überflüssig. Also das gibt es ja schon, du kannst ja härtere Strafen jetzt schon fällen, wenn das Mandatsträger betrifft. Insofern
gebe ich dir auch recht, Sabine, wobei das ist eine Frage des Geldes. Schnellere Urteile heißt natürlich mehr Geld für Justiz. Das ist ganz einfach. Gibt es mehr Geld für Justiz? Nein, gibt es im Moment nicht. Also in diesem Haushalt auf gar keinen Fall, glaube ich. Ich glaube, diese ganzen aktivistischen Sachen, die sind immer so sehr kurzlebig. Ich glaube, dass wenn man dieses, wenn ich nochmal erinnere, das, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren, also Hintergrundgründe, das staatliche Infrastruktur zu gewährleisten. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist total unsensationell.
Also das Busse fahren, das Schulen
das
funktionieren.
Das Busse fahren, das Schule funktionieren, dass du irgendwie eine einigermaßen intakte Infrastruktur hast, was man irgendwie in so einem reichen Land, wie wir das sind, eigentlich hinkriegen müsste. Wonach es jetzt allerdings, wenn man sich den Bundeshaushalt gerade so gar nicht aussieht. Also das ist sozusagen ein Andockpunkt, wo die Leute pisst sind und wo man auch sagen muss, sie haben recht, wenn sie pisst sind. Ja. Und das ist ein Grund, mit ein Ding, mit dem so Rechtspopulisten arbeiten. Und das ist eine sehr lange Strecke, aber ich glaube, das ist ein, davon verspreche ich mir mehr, als irgendwie so ein hyperaktivistisches AfD-Verbotsverfahren jetzt anzustrengen in Karlsruhe, wo ich sowieso skeptisch bin, ob das überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.
Da haben wir eigentlich im Grunde schon wieder das Thema für den nächsten Podcast. Ja, genau. Aber ich würde aber trotzdem, also völlig d'accord mit diesen, was mit der sozialen Infrastruktur. Aber ich finde die Leute, die das jetzt einpeitschen, und da lass es auch die Freien Sachsen sein. Also da müsste man schon auch rangehen. Es ist auch der dritte Weg. Die hatten da Plakate aufgehangen in Sachsen, erinnert euch, hängt die Grünen. Ja. Und dann sind die dafür in erster Instanz jedenfalls freigesprochen worden. Das ging dann juristisch hin und her. Ich glaube, am Ende wurden sie verurteilt, weil die gesagt haben, ja, da steht ja ganz klein, hängt die Grünen Plakate auf. So. Also, aber so eine Sache, damit dürfen die nicht durchkommen. Und das ist quasi, und auch die Freien Sachsen haben gerade, glaube ich, das Gefühl, sie können da schalten und walten, können tun, was sie wollen. Mhm. Und das ist schon fatal. Und da muss der Staat auch schneller Grenzen ziehen, schneller reingehen. Also deswegen muss man schon auch gegen diese Einpeitscher vorgehen.
Am Ende sind es ja auch ganz viele Faktoren. Natürlich auch die Schuldenbremse spielt eine erhebliche Rolle und kommunale, kaputt finanzierte Kommunen. Genau, der andere Punkt, den ich jetzt noch hatte, ist natürlich gibt es dieses Instrumentarium von Verbotsverfahren und auch durch das zweite NPD-Urteil die Kürzung der staatlichen Parteienfinanzierung. Und das, fände ich, ist ein unterbelichteter Punkt in der Debatte. Das wäre, glaube ich, auch ein Mittel, was so rechtsstaatlich weniger bedenklich ist als das schärfste Schwert, das Verbotsverfahren. Vielleicht kann man auch schauen, dass man, wenn es tatsächlich zu dieser Einstufung kommen sollte, dass man ein Verfahren erstmal dafür angeht. Also das ist sozusagen auch eine gelbe Karte, meinte mal Steffen Keilitz, der so ein Gutachter war, auch bei den NPD-Urteilen einer Extremismusforschungsuni. Und der hat gesagt, das wird die gelbe Karte, das wird unter Vorbehalt, da würde das Geld entzogen, das würde schon erheblichen Druck und für die AfD bedeuten. Und dann wird halt über einen gewissen Zeitraum geguckt, wie entwickelt sich die Partei, gibt es Mäßigung, gibt es die nicht. Wenn es die nicht gibt, wird die nächste Stufe das Verbotsverfahren. Ich finde, das wäre eigentlich bei dieser
Verbotsdebatte. Bei diesem Verbotsverfahren, ich meine, da ist ja die Formulierung, wie ihr wisst, eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung muss da nachgewiesen werden. Ja, und zwar für die Partei. Und man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundesverfassungsgericht für so ein Parteienverbot. Das sind also echt hohe Hürden. Und diese Opfer, und das hat man, ne, dass das den Opferstatus der AfD bestätigt. Ich würde dir aber recht geben, bei dieser Parteienfinanzierung, da ist die Hürde auch nicht so hoch. Und das ist eben dieses Modell, dass man denen sozusagen das Geld, staatliche Finanzierung entziehen kann. Das ist, glaube ich, dann für 6 Jahre. Ne? Das wird ja nicht für immer, sondern für 6 Jahre. Und das hat so ein, das leuchtet mir eher ein als ein Weg, den man ausleuchten kann. Wenn sich diese Partei weiter so bewegt, wie sie das bis jetzt getan hat.
Ich also muss dir jetzt mal in zwei Sachen widersprechen, auch wenn ich hier eigentlich die Moderatorin bin, aber man muss ja nicht neutral sein. Einmal finde ich, was du gesagt hast, dass Aktivisten, dass das was Kurzlebiges hat, das stimmt natürlich zum Teil, aber es gibt wirklich und auch gerade in Ostdeutschland viele Leute, die da schon unheimlich lange aktiv sind die sich da zum Teil auf wirklich verlorenen Posten den Arsch aufreißen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das hat überhaupt nichts Kurzlebiges.
Aber da gebe ich dir total recht. Ich meinte damit eher diese Strafrechtsverschärfung Aktivismus.
Okay, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden. Und das andere ist natürlich das AfD-Verbotsverfahren. Diese aktiv-kämpferische Herangehensweise ist ja nicht direkt, es muss nicht Gewalt sein. Also das wird ja oft falsch verstanden. Nee, nee. Es ist denen nicht, man muss denen nicht nachweisen, dass es was Gewalttätiges hat, sondern irgendwie diese aktive Vorgehensweise. Und da gehen ja die Einschätzungen und auseinander, ob man denen das nachweisen kann oder nicht. Ich würde aber sagen, dass, also was mich extrem stört, ist, dass diese, was jetzt gar nicht gegen dich geht, Stefan, sondern in der allgemeinen Debatte, dass es so gegeneinander debattiert wird. Das ist, das kommt ja oft aus der Politik. Nein, wir müssen sie politisch schlagen, deshalb gehen wir nicht rechtlich gegen sie vor. Das finde ich total fatal. Ich finde, die Situation ist im Augenblick so gefährlich, dass man alle Register ziehen sollte, die man ziehen kann. Und ich würde sagen, dazu gehört zumindest eine sehr genaue Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens. Aber
diese Formel mit der sehr genauen Prüfung, die gibt es doch jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich.
Ja, aber es müsste eine aktive Herangehensweise sein der Politik. Also das muss natürlich das Innenministerium leisten, weil das die einzige Institution ist, die das tun kann. Ob dann die Bundesregierung den Antrag stellt, ist nochmal was anderes. Aber es gibt ja im Bundestag, mehren sich auf jeden Fall die Stimmen, die sagen irgendwie, man sollte das auf den Weg bringen.
Ja, ich halte das politisch für falsch. Ich halte das für eine absolute Sackgasse. Und ich finde, dass, wenn man sich vorstellt, du hast jetzt wirklich, du hättest in Deutschland eine Bundesrepublik, wo die AfD verboten wird. Du hast ringsherum in der gesamten EU Parteien, die mit der so ähnlich wie die AfD sind, die in der Regierung sind oder die ihre Regierungen stützen. Also wenn man sich, dieses Szenario muss man sich mal ganz kurz vor Augen führen, wie sinnvoll so ein Schritt auf dieser Folie ist. Abgesehen davon, dass das Risiko des Scheiterns unkalkulierbar groß bleibt.
Ich war da auch lange skeptisch, hatte bei der NPD damals, glaube ich, auch in der Taz kommentiert, die ist nicht stark genug, um die zu verbieten, also hat er auch gegengesprochen. Aber ich muss sagen, das ist am Ende nicht nur eine politische, also wenn du diese Materialsammlung hast und wenn die AfD sich immer weiter radikalisiert und wenn sie quasi in so einer Vehemenz weiter gegen Muslime, gegen Migranten hetzt, dann hast du irgendwann, glaube ich, kannst du nicht sagen, wir wollen da nicht einen Opferstatus riskieren oder so. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann musst du auch über ein Verbot reden, weil dann quasi, dann ist das eine Gefahr.
Genau, wir haben auch AfD-Mitglieder, die aktiv den Bundestag stürmen wollten, mutmaßlich. Die wird Malsak Winkemann, eine Bundestagsabgeordnete, Richterin, wird angeklagt jetzt in Frankfurt am Dienstag. Und ich finde immer den Satz, besser, wenn AfD-Verbot scheitert, als dass Demokratie scheitert, irgendwie da ganz verfänglich, weil natürlich gibt es große Hürden und es ist auch ein großes Risiko, aber das, wenn die AfD immer weiter wächst, ist das das größere Risiko.
Ja, aber we agree to disagree, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Genau, das machen wir jetzt. Und damit
wir machen das ein andermal nochmal richtig.
Wir haben ja tatsächlich auch schon mal in dieser Runde schon mal über das AfD-Verbot gesprochen. Wir sind da unterschiedliche Einschätzungen. Damit spiegeln wir wahrscheinlich ganz gut auch das Spektrum unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wieder, denke ich. Okay, wir machen jetzt mal hier einen Punkt. Das war der Bundestalk. Vielen Dank euch drei für das interessante Gespräch und natürlich auch allen fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an Chantzet Itzpinar, die den Bundestalk redaktionell betreut, und an Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. Lob, Kritik, Anregungen und so weiter. Gerne wie immer an bundestalk@taz.de. Wir lesen alles, debattieren auch viel darüber, was für Anregungen kommen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns teilt und liked und weiterempfehlt. Und wenn ihr etwas Geld überhabt, nehmen wir das natürlich auch gerne über Taz zahle ich. Das findet ihr auf taz.de. Das war's für diese Woche. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.